China hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Chinesen sind stolz auf ihr Land, weil es eine bedeutende globale Wirtschaftsmacht ist und viele Chinesen aus der Armut befreit hat. Die USA und Europa sind es nicht gewohnt, dass mit China erstmals seit 500 Jahren eine Macht globalen Anspruch erhebt, die nicht aus dem Westen kommt. Noch vor 100 Jahren war China ein armes Land, in dem einfache Bauern die Wirtschaft prägten. Nach der Gründung der Kommunistischen Volksrepublik China 1949 durch Mao Zedong herrschte überall materieller Mangel. Auf den Straßen waren kaum Fahrräder zu sehen, geschweige denn Autos, erinnert sich der Chinese Geng Wenbing, der später China als Botschafter in der Schweiz vertrat. Es mangelte an allem, Getreide, Stoff, Speiseöl und Fleisch waren rationiert und nur gegen Marken zu bekommen, die von der kommunistischen Regierung zugeteilt wurden. Zu jener Zeit gab es nur geringfügige Unterschiede zwischen Arm und Reich, denn alle waren gleich arm, so Wenbing. Erst nach dem Tod von Mao Zedong 1976 führte Deng Xiaoping tiefgreifende Reformen durch und öffnete die chinesische Wirtschaft für Investoren aus dem Westen. Das Einkommen der Chinesen erhöhte sich danach ständig. Das Lebensmittelangebot wurde vielfältiger. Das Bruttoinlandprodukt wuchs Jahr für Jahr um 10%, wodurch China gemessen am BIP von der sechstgrößten zur heute zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufstieg, hinter den USA, aber vor Japan und Deutschland. China ist Mitglied der Welthandelsorganisation WTO und die chinesische Währung Yuan, auch als Renminbi bekannt, zählt neben dem US-Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund offiziell als fünfte Weltwährung. Gemäß dem deutschen Fondsmanager Dirk Müller sind die offiziellen Wirtschaftsdaten aus China und die Bilanzdaten chinesischer Unternehmen manipuliert und oft völlig überzogen. Der Aufstieg Chinas in den letzten 25 Jahren sei zwar ohne Zweifel das größte Wirtschaftswunder, das je stattgefunden hat, so Müller, aber wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen anhebe, werde Chinas Wirtschaft einbrechen, weil dann die Investoren ihr Geld abziehen werden. Die USA haben den Finger am Abzug und entscheiden ganz alleine, zu welchem Zeitpunkt sie abdrücken, glaubt zumindest Müller. Nach den USA zählt das kommunistische China zu den Ländern mit den meisten Milliardären der Welt. Im Jahr 2017 gab es 250 Milliardäre in China, unter ihnen Jack Ma, der Gründer des Online-Händlers Alibaba, der mehr Umsatz und Gewinn macht als Amazon und eBay zusammen. Einige Milliardäre liegen mit der Regierung von China im Streit. In New York lebt der chinesische Milliardär Guo Wengui in seinem 70-Millionen-Dollar-Apartment mit Blick auf den Central Park. Der Immobilienhändler hat in Peking 1999 für 15 Dollar pro Quadratmeter Land gekauft. Als China 2001 den Zuschlag für die Olympischen Spiele bekam, habe sich der Landpreis vertausendfacht. So wurde er reich. Die chinesischen Politiker wurden neidisch und der Vizebürgermeister verlangte einen Teil des Geldes. Als Wengui sich weigerte, kam er ins Gefängnis. Jeden Tag haben die mich gefoltert, berichtet der Milliardär auf Arte. Sie wollten mich umbringen. Daher sei er über Hongkong und London nach New York geflohen und verlangt über die sozialen Medien den Sturz der chinesischen Regierung. Zitat: Die bringen die Leute ohne weiteres um und lassen sie verschwinden, kritisiert Wengui. China verlangt seine Auslieferung, aber die USA lehnen ab. Washington mag es, wenn die Verbrechen Chinas an die Öffentlichkeit kommen. Umgekehrt schätzen es die USA aber nicht, wenn Journalisten wie Julian Assange die Verbrechen der USA öffentlich dokumentieren. In China regiert die Kommunistische Partei mit eiserner Hand. Der Nationale Volkskongress mit rund 3000 Mitgliedern, das größte Parlament der Welt, tagt jedes Jahr für 10 Tage im März. Der amtierende Präsident Xi Jinping hat vom Parlament umfassende Vollmachten erhalten. Im März 2018 entschied der Volkskongress, die in der chinesischen Verfassung festgeschriebene Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten aufzuheben. Zuvor durfte ein Präsident maximal 2x5 Jahre sein Amt ausüben. Die Entscheidung fiel mit 2958 gegen nur 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen sehr deutlich aus. Xi Jinping kann damit bis an sein Lebensende Präsident bleiben, erklärte die Süddeutsche Zeitung. Als Parteichef und Oberbefehlshaber der Volksbefreiungsarmee ist Präsident Xi der mächtigste Mann in China. Aber die Vorstellung, dass wirtschaftliche Öffnung und wachsender Wohlstand automatisch eine politische Liberalisierung Chinas und ein System mit mehreren Parteien mit sich bringen würde, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Die Pressefreiheit in China ist stark eingeschränkt. Kritik an Präsident Xi oder der Kommunistischen Partei sind nicht erwünscht. China hat sich dem Kapitalismus geöffnet, ohne aber das Land ausländischen Firmen zu unterwerfen. Die Kommunistische Partei Chinas hat den Zusammenbruch der Sowjetunion genau studiert und tut alles, um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden. Der wirtschaftliche Aufstieg von China verlief rasant. Noch unter der Herrschaft von Mao Zedong mussten die Chinesen, Zitat, eine Existenz im Steinzeitalter fristen, erklärt der Schweizer China-Kenner Urs Schöttli. Doch dann folgte ein Wirtschaftswachstum, das auch durch US-Investitionen angetrieben wurde. Heute beeindruckt das Reich der Mitte nicht nur mit glitzernden Skylines, riesigen Shopping-Malls und gigantischen Industrieparks, sondern auch mit einer Infrastruktur von Weltniveau, so Schöttle. China ist auf Exportmärkte angewiesen, da die chinesische Binnennachfrage noch zu schwach ist, um alle in China produzierten Güter und Dienstleistungen aufzunehmen. Die USA wissen das und haben unter US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg gegen China vom Zaun gebrochen. Trump stört sich daran, dass die USA weit mehr aus China importieren als dorthin verkaufen und versucht, China durch Strafzölle zu schwächen. Die Rivalität zwischen den USA und China gehört zu den großen Geschichten des 21. Jahrhunderts. Niemand weiß heute, wie sich diese Rivalität bis ins Jahr 2050 entwickeln wird. Sicher ist nur, dass China derzeit der größte Herausforderer für das US-Imperium ist. Die neue Seidenstraße 2013. Die chinesischen Geostrategen wissen, dass das US-Imperium die Weltmeere beherrscht. Daher verstärken sie die chinesische Flotte und investieren massiv in die Infrastruktur auf der Landmasse von Eurasien. Chinas Präsident Xi Jinping verkündete 2013 das Megaprojekt Neue Seidenstraße, auch als Belt and Road Initiative bekannt. Damit hat China endgültig die lange Zeit der selbstgewählten Isolation hinter sich gelassen. Im Rahmen der Neuen Seidenstraße entsteht derzeit in Eurasien ein Netzwerk aus Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Tiefseehäfen und Flughäfen, das immer stabilere und schnellere Handelsverbindungen ermöglicht. China versucht damit, die internationale Ordnung in Eurasien nach den Vorgaben von Peking zu gestalten und den Einfluss der USA zurückzudrängen. Auch für Europa können daraus viele Vorteile entstehen. Aber das Misstrauen ist groß. Die neue Seidenstraße stehe, Zitat, für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren, kritisierte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel 2018 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Um Zugang zum Indischen Ozean zu erhalten und die von der US-Marine kontrollierte Seestraße von Malakka zu umgehen, baut China im Rahmen der neuen Seidenstraße in Myanmar einen Tiefseehafen, der über Erdöl- und Erdgaspipelines und Eisenbahnlinien mit China verbunden wird. Die USA haben daran wenig Freude. Im Jahr 2017 brachen in Myanmar zwischen der muslimischen Rohingya-Minderheit, darunter viele Einwanderer aus Bangladesch, und der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit von Myanmar Unruhen aus. Die USA protestierten sofort gegen die Unterdrückung der Rohingya und Myanmar wurde in den europäischen Medien kritisiert. Es war kaum irgendwo zu lesen, dass es bestialische Morde an buddhistischen Mönchen durch Rohingya-Terroristen gab oder dass diese muslimische Minderheit mit Gewalt eine Abspaltung des von ihnen bewohnten Territoriums von Myanmar und somit einen eigenen islamischen Staat zu erzwingen versuchte, berichtet der Fondsmanager Dirk Müller. Das eng mit den USA verbündete Saudi-Arabien habe den Terrorarm der Rohingya ausgebildet und finanziert, um den Bau der Seidenstraße zu behindern. Die USA wissen, dass sie mit Unruhen oder sogar Krieg den Bau der Seidenstraße empfindlich stören können. Die neue Seidenstraße erinnert an die Bagdad-Bahn, die Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg bauen wollte. Deutschland wusste damals, dass es als Kontinentalmacht das britische Imperium zur See nicht herausfordern konnte. Daher suchten die Deutschen den Landweg zu den Erdölquellen und planten den Bau einer Eisenbahn von Berlin bis nach Bagdad im Irak. Die Deutschen sprengten Tunnels in den Fels, errichteten Brücken und bauten Ende des 19. Jahrhunderts erfolgreich eine Eisenbahnstrecke von Berlin bis Istanbul und von dort weiter bis nach Konya im Zentrum der Türkei. Die Briten beobachteten diese Entwicklung mit großer Sorge. Robert Laffan, der damalige britische Militärberater in Serbien, glaubte, die Bagdad-Bahn gefährde das britische Imperium. Zitat: Würde Berlin Bagdad fertiggestellt, so Laffan, wäre ein riesiges Gebiet, in dem jeder erdenkliche wirtschaftliche Reichtum hergestellt werden könnte, das aber für eine Seemacht unangreifbar wäre, unter deutscher Kontrolle. Das Projekt müsse daher unbedingt verhindert werden. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, bedeutete dies das Ende für die Bagdad-Bahn. Die Chinesen möchten nicht ein ähnliches Schicksal wie Deutschland erleiden und planen daher sehr sorgfältig. Die neue Seidenstraße ist ein gigantisches internationales Infrastrukturprojekt, an dem sich auch viele Länder Europas beteiligen, darunter Griechenland, Polen, Ungarn und Italien. Asien und die Seidenstraßen sind im Aufstieg begriffen und dieser Aufstieg geschieht schnell, nicht isoliert vom Westen, nicht einmal im Wettbewerb mit ihm, glaubt der britische Historiker Peter Frankopan, der an der Universität Oxford lehrt. Der Westen müsse erkennen, dass der Erfolg von Asien nicht auf Kosten von Europa gehe, sondern dass ganz Eurasien davon profitieren könne. Entlang der Seidenstraße gehe der Trend in Richtung Abbau von Spannungen und Aufbau von Allianzen. Und man diskutiere über Lösungen zum wechselseitigen Vorteil. Zitat: Die Zeiten, da der Westen die Welt noch nach seinem eigenen Bild formen konnte, sind lange vorbei, glaubt Frankopan.